Wir waren jetzt 13 Jahre in Japan, von 2000 bis 2013. Ich durfte ja im Gottesdienst schon mal ein bisschen davon berichten. Ja, wir haben 3 Kinder und als ich hier reingekommen bin, habe ich gedacht, Magnetgottesdienst, Mensch, das haben wir manchmal auch daheim. Wenn ich zu meinen Jungen sage, auf, wir gehen in den Gottesdienst, abends um 6 haben wir immer, dann sagen die auch manchmal, ich mag nicht. Aber die Betonung ist da halt ein bisschen anders. Jedenfalls, wir haben dann auch, ich hoffe, ihr habt nicht so einen Ich-mag-nicht-Gottesdienst, sondern einen richtigen Magnet, wo angezogen werdet. Ja, ich möchte am Anfang kurz ein paar Takte noch so von Japan erzählen. Es kam vorhin auch schon bei dem einen Quiz raus. Japan ist im Grunde ein sehr gebirgiges Land. Deshalb gibt es diese große Ballungszentren, weil in 80% von den 4 Hauptinseln wohnt kein Mensch, weil man nicht wohnen kann. Da ist Dschungel, da ist wirklich auch bewaldet und da kann man gar nicht bauen. Wir haben mehr so dies von Japan im Blick eben diese Großstädte, Tokio, Yokohama, wo auch echt viele Menschen wohnen. 127 Millionen Japaner und also wirklich jeder 10. wohnt in Tokio. Das ist unglaublich, was da an Menschenmasse da sind. Und trotzdem wunderschöne Landschaften auch, viel Reis. Diese Reisfelder macht's, ist sehr schön. Aber auch immer, das mögen Japaner ganz arg, diese, wie so ein Hain, wo sie eben Bäume hinpflanzen, die dann blühen im Frühjahr. Das ist so in der Stadt, wo wir gearbeitet haben. Ome, es kommt, wird nach der Pflaume benannt. Ist ganz umgeben von so Pflaumebäumen. Wir haben vorhin den Fuji schon mal. Ich war einmal oben. Die Japaner sagen, einmal muss jeder Mensch hoch. Das zweite Mal ist man doof, wenn man es macht. Aber ich weiß auch warum, weil es ist echte Schinderei. Trotzdem, damit ihr nicht hoch müsst, habe ich euch mal ein Bild. So sieht dieser Vulkan von oben aus. Man kann da richtig reinschauen, aber man darf nicht in diesen Krater rein, weil er wirklich jeden Moment eigentlich ausbrechen könnte. Trotzdem ist er, glaube ich, vor 2500 Jahren das letzte Mal ausgebrochen. Also ist eine Weile her. Kleines Bild von meiner Gymnastikgruppe habe ich noch dabei. Japaner sind sehr sportlich. Die Sumo. Sumo ist eine Sportart, wo kein Christ eigentlich dabei sein darf. Weil Sumo ist eine religiöse Sportart. Eine Sportart, in der sehr viel auch mit wo rüberkommt, was die Japaner auch so für eine Weltanschauung haben. Zum Beispiel hier auf diesem Basho, auf diesem Kampfplatz, darf keine Frau. Es ist so, dass wenn da eine Frau hingehen würde, dann wäre dieser Platz entehrt, entweiht, weil die Geister, das sieht man ein bisschen so, diese Vorstellung von Japanern, die Geister, die dort eben existieren, die werden wütend. Und deshalb, wenn ihr mal Sumo im Fernsehen seht, manchmal kommt es ja bei Eurosport und so, die nehmen immer Salz und schmeißen das auf diesen Kampfplatz. Und es ist eine rituelle Handlung, den Kampfplatz zu reinigen. Auch hier der Yokozuna, der Stärkste, er hat hier einen Gürtel an. Diese Fetzen, die hier runterhängen, symbolisieren Geister oder Götter, je nachdem, wie man das ausdrücken will, die ihm diese Kraft geben, um zu gewinnen. Hat man einen kleinen Kampf dabei. Also ihr seht, Sumo hat auch keine Gewichtsklassen. Deshalb ist es auch nicht olympisch. Weil es religiös ist und weil das Olympische Komitee gesagt hat, das ist eigentlich unfair. Ihr könnt ja nicht mit was kommen beim Judo und so, da ist klar, da gibt es die ordentlichen Gewichtsklassen, ist auch weltanschaulich neutral, wenn es sowas überhaupt gibt. Aber Sumo bringt eben zum Beispiel keine Frauen und so Sachen, bringt diese Sache mit, deshalb darf es in der Olympiade nicht dabei sein. Ziel ist es, den Gegner aus dem Ring zu drücken und achtet auf diesen Fuß. Auf diesen Fuß. Aus dem Ring zu drücken oder auf den Boden zu werfen. So, und jetzt! Habt ihr das Sehenwert gewonnen? Der Kleine. Weil der Große aus dem Ring rausgetreten ist. Und der Kleine kriegt jetzt von diesem Kampfrichter da 500 Euro. Also Sumo-Ringer, sagt man, sind die reichsten Männer mit der schönsten Frau. Ja, das Essen haben wir ja schon ein bisschen gekostet. Es gibt nicht nur Sushi, japanische Küche ist total vielseitig und sehr gesund. Ich habe es in der Gemeinschaftsstunde oder im Gottesdienst, glaube ich, schon erzählt. Mehr als 20.000 Menschen in Japan sind älter als 100 Jahre alt. Hier noch einmal, so sieht Sushi in Japan aus. Ist ein bisschen anders wie vom Edeka. Und wenn man Sushi essen geht, das ist sehr lustig, da gibt es manches. was es auch in Stuttgart gibt, habe ich mir sagen lassen, dass dieses Essen da hinten vorbeiläuft, das seht ihr, das gibt es in Deutschland anscheinend auch. Nur was ich in Deutschland noch nicht gesehen habe, ist, wenn ich jetzt Frisches möchte und nicht, was schon an 30.000 Leuten vorbeigefahren ist und wo alle Kinder schon drauf gelangt haben, dann habe ich ein Tablet an meinem Tisch und da kann ich eintippen. Japaner müssen immer sehen, was sie essen, das ist ihnen ganz wichtig. Da tippe ich das ein und gebe meine Bestellung direkt an die Küche. Wird durchgefunkt und dann kommt aber nicht irgendwie eine Onesan, heißt Kellnerin auf Japanisch, kommt kein Kellner oder so, sondern müsst ihr mal schauen, wie ich das Essen kriege. Also hier, man darf immer pro Bestellung dürfen es 4 Teller sein. Wir haben es auf Englisch hier, order, das heißt bestellen. Und wenn so, jetzt ist die Bestellung los. Und dann achtet mal drauf, jetzt kommt nicht jemand, der die Bestellung bringt, sondern dann fährt es auf so einem kleinen Spielzeug-Eisenbähnle, kommt es direkt an meinen Platz, also fährt an allen anderen fährt es vorbei, aber genau an meinem Platz bleibt stehen. Dann drückt man auf so einen Knopf, das seht ihr hier, und fährt es wieder weg. Und ist dann wirklich frisch, absolut nur für mich gemacht. Da kommt noch einmal, man kann dann auch Kuchen bestellen, auch Eis oder so, was das Herz begehrt. Aber wichtig ist, es kommt nur für mich. Ja, Japan ist ein Land, für mich auch ein Land der Gegensätze. So auf der einen Seite, du gehst essen und kriegst das Essen auf einem Eisenbähnle angefahren, mit Computer gesteuert und was weiß ich. Und dann auf der anderen Seite läufst du gleich gerade aus dem Restaurant raus und ist da ein japanischer Friedhof. Seht ihr im Hintergrund, alle diese Figuren, die da stehen, stehen für abgetriebene Kinder. Wo wirklich Leute versuchen, auch mit dem Tod umzugehen. Wo Buddhismus eine ganz starke Rolle spielt. Nicht so der Buddhismus, wie wir das in Deutschland lernen. Es hat viel mit Ahnenverehrung zu tun, viel mit Tod. Und auch Vorstellungen, die für uns als Deutsche oft auch nicht ganz einfach zu verstehen sind. Zum Beispiel, wenn wir von Tod sprechen, dann sprechen wir ja von Tod als etwas, das passiert in einem Augenblick. Müsst ihr mal gucken, wenn er über Tod spricht. Das ist wirklich was, er ist jetzt gestorben. Punkt. Tod. Wenn Japaner von Tod sprechen, dann ist es oft sowas, wie wenn man, hier ist es, das ist eine Neonröhre, aber vielleicht kennt ihr das daheim, wenn man das Licht so ausdimmt oder wenn man eine Stereoanlage ganz langsam runterdreht und immer leiser wird, so stellen sich Japaner den Tod vor. Das ist nichts, was in einem Augenblick passiert, sondern ein ganz langsames Weggleiten. Und es geht bis zu 40, 49 Jahren, je nach buddhistischer Gruppe. Und manchmal haben sie so lange auch die Urnen zu Hause stehen oder sie haben sie auf einem Friedhof, wie ihr hier seht. Aber wichtig ist, der Ahne, der Verstorbene, der ist immer noch irgendwie da. Mit dem habe ich immer noch irgendwas zu tun, der hat noch Einfluss auf mein Leben und ich bin noch verpflichtet dem gegenüber. Und so ist für Japaner Tod etwas, was viel präsenter ist als für uns. Hier, das ist ein Grab, ein japanisches. Die andere Religion, die sehr gang und gäbe ist in Japan, ist der Shintoismus. Das ist, hat viel mit Naturreligion zu tun. Eben der Fuji, wo wir vorhin gesehen haben, wird als Gottheit verehrt. Und das ist so, Menschen, die in so einem Land leben, für die steckt überall auch ein Geist drin. Also ich bin da einmal wandern gegangen und auf einmal stehe ich, ein großer Stein und da ist ein Loch drin. Und dann stand nebendran ein Schild, das ist der Gott der Ohren. Aha. Nebendran, ich habe es dann gelesen, ein bisschen, was heißt das jetzt? Ja, wenn du ein Ohrenproblem hast, dann musst du einen Stein bringen, der ein Loch hat und den legst dann ab hier, dann opferst du diesen Stein dem Gott der Ohren und deine Ohrenschmerzen werden weggehen. Und tatsächlich waren wirklich ein kleiner Haufe mit ganz vielen Steinen, in denen Löchern drin waren. Wo ich gedacht habe, meine Güte, Ewe, warst du noch Sushi essen mit Zügle, was angefahren kommt? Und dann hast du es hier mit Menschen zu tun, die trotzdem sowas ernst nehmen. Und ich kann da nicht als Missionar einfach sagen, kannst vergessen, ist alles Quatsch. Sondern ich muss das ernst nehmen, muss darauf eingehen, muss aber auch wirklich immer wieder darauf hinweisen, wer der Chef in dieser Welt ist, nämlich Jesus Christus. Und das hat man am besten, am deutlichsten gemerkt, wenn es ums Thema Tod geht. Auf Englisch heißt ja Sackgasse, das ist Ikitomari, das heißt auf Sackgasse auf Japanisch. Ikitomari heißt ja Dead End auf Englisch. Also am Ende steht der Tod. Und viele Japaner haben zwar Vorstellungen, wie es mit dem Tod weitergeht und was da ist und was mit meinen Ahnen ist, aber wenn man mal fragt, haben sie ganz, ganz große Angst vorm Tod. Und ich bin froh, dass ich Jesus kenne. Dass ich sage, hey, Dead End, diese Sackgasse in unserem Leben, wo wir alle mit konfrontiert werden, egal ob ich jetzt hier jung bin, ob ich gerade frisch geboren bin oder gestern Abend habe ich mal geguckt, wie alt Johannes Hesters wurde, manche kennen den, der wurde 107. Früher oder später wird jeder von uns mit dem Tod konfrontiert. Egal, ob ich jemanden heute zum ersten Mal sehe oder ein ganz langer Freund ist, ich weiß über jeden Menschen, dem ich begegne, diese eine Tatsache, er oder sie wird sterben. Und dann zu sagen als Christ, und ich kenne den, der diese Sackgasse durchbrochen hat, der stärker war als der Tod, das ist für mich die große Hoffnung, mit der ich leben kann. Auch gerade, wenn wir jetzt uns ein bisschen noch näher mit dem beschäftigen, was da passiert ist und wie Menschen damit umgehen, wenn ihnen alles genommen wird. Zu wissen, Tod ist für mich nicht nur Ende oder ein Sprung ins Ungewisse, sondern Tod bedeutet für mich, ich bin dort mit Jesus, dem Lebendigen, der auferstanden ist, den sie ans Kreuz geschlagen haben, aber der 3 Tage später gezeigt hat, dass er mächtiger ist. Und wenn wir das nicht hätten, wenn wir diese Hoffnung nicht hätten, dann wäre das, was ihr da draußen geschrieben habt, Jesus ist Zukunft, oder was steht da? Jesus Zukunft, ne? Jesus ist uns, da steht's. Moment, wo bin ich da Reihe? Steht's da drüber, okay? Also ihr seht, bin disorientiert, aber ich weiß, wo ich hingehe. Also, Jesus ist Zukunft. Dann wäre das die größte Lüge, die ihr Harthausen verkündet. Aber weil wir das wissen, weil Jesus auferstanden ist, deshalb stimmt es, was ihr da draußen stehen habt. Jesus ist Zukunft, weil er auferstanden ist, weil er stärker ist. Am 11. März 2011 hat die Erde gewackelt, wir haben es vorhin gehört, in Japan kommen 3 Kontinentalplatten zusammen und es hat immer aufgehört zu wackeln. Also wir haben öfters Erdbeben erlebt und immer wieder mal und fast monatlich eigentlich, auch stärkere. Aber das war wirklich ein Erdbeben, das werde ich wahrscheinlich nie mehr vergessen. Meine Frau hat heute noch, wenn sie irgendwo an einem Stuhl sitzt und man berührt diesen Stuhl und es wackelt so ein bisschen, zuckt sie immer noch zusammen. Also das steckt auch noch in uns drin. Für uns war dieses Erdbeben schlimm, aber es war nicht lebensbedrohlich. Wir haben abends lagen in unseren Betten, es war alles in Ordnung. Aber eben etwa 300 Kilometer weg von uns kam dieser wahnsinnige Tsunami, was man sagt, alle 1000 Jahre kommt so einer in Japan und hat alles Mögliche zerstört. Nur mal so ein bisschen auch ein paar Bilder und ein paar Geschichten, die das dann verdeutlichen hier. Dieses Schiff hat 330 Tonnen. Und es war, als ich es fotografiert habe, im November 2011, war es 1 Kilometer weg vom Meer. Also, und so Schiffe gab es ganz, ganz viele, die mit dem Tsunami ins Land hineingespült wurde. Und man muss eigentlich sagen, das gibt es doch gar nicht, was so eine Kraft da ist. An dem Tag, vorhin kam es, sind etwa 20.000 Menschen gestorben. Ich gehe davon aus, die vermisst sind, die sind auch gestorben. Und es sind manche Schicksale, die beschäftigen einen. Zum Beispiel hier diese Schule. In dieser Schule war ein japanischer Lehrer, der sich an das Gesetz gehalten hat. Und das Gesetz in Japan sagt, wenn ein Erdbeben ist, und ein Erdbeben kommt immer vor einer Tsunami, ne? Wenn ein Erdbeben ist, dürfen die Kinder nicht alleine nach Hause. Das haben wir auch schon erlebt, als mein Junge in der Schule war. Erdbeben, musste ich halt kommen, musste ihn abholen. Und dann war es so, als In dieser Schule, das Erdbeben war, hat der Lehrer natürlich gesagt, so der Rektor, ihr bleibt alle in euren Klassenzimmern, bis eure Eltern kommen. 228 Schüler. Und dann kam eben der Tsunami und hat alle mitgenommen. Hätte er sich nicht ans Gesetz gehalten, hätte einfach gesagt, kommt auf mit euch hoch in den Wald, in die Berge hoch, hätten sie überlebt. Das beschäftigt einen, wenn man das so mitkriegt. Wir sind als Missionare ziemlich bald auch hochgefahren, haben gesagt, hey, wir wollen wissen, wie es den Menschen dort oben geht. Wir haben die Städte besucht, hier eine Stadt, in der wir jetzt auch ein Missionarsehepaar stationiert haben, die Stadt Kesenuma. Wenn Sie mal schauen, hier im nächsten Bild sieht man es noch besser, das ist so diese Bucht, hier war, was wir gerade eben gesehen haben, und hier war alles voll mit Häusern, eine Wohnsiedlung, ein Industriegebiet. Und da kommt dieser Tsunami rein und nimmt alles mit. Wir haben dann so mit einem japanischen Pastor ein bisschen Kontakt gehabt, der da oben arbeitet, und haben gesagt, hey, was braucht ihr oben? Was können wir euch mitbringen? Und er hat dann einfach zu uns gesagt, bringt Reis und auf Schwäbisch, da wo wir jetzt gerade sind, bei Kalf, da sagt man ein Schleck, also was Süßes mit für Kinder, weil die Kinder einfach so traumatisiert auch waren, sie haben so viel Schlimmes erlebt, dass sie durch eine Süßigkeit ein bisschen ein Glücksgefühl bekommen, ein bisschen das Gefühl, dass es noch was Schönes gibt. Und das haben wir gemacht. Wir sind dann rumgelaufen, hier mit einem anderen Missionar, Lothar Sommer. Und das dürfte in Kanto, in Tokio, wo wir gearbeitet haben, dürfen wir das gar nicht machen. Wir haben einfach irgendwelchen Schülern Reis in die Hand gedrückt. Und die Jungs, die da, das sind so Mittelschüler, 7., 8., 9. Klasse, die haben nur gesagt, boah, klasse, endlich wieder was zu essen. Ungefähr 4 Wochen nach dem Erdbeben. Und die dann wirklich immer noch nicht versorgt waren damals. Seitdem kann ich das nicht mehr sagen. Früher habe ich es oft gesagt, so, es interessiert mich so viel, wie in China ein Sack Reis umfällt. Sagt mir immer so flapsig her. Kann ich nicht mehr sagen. Weil damals halt merkt, was ein Sack Reis für Menschen bedeuten kann. Uns bedeutet es nicht viel, also Ihnen wahrscheinlich nicht, wir brauchen immer Reis, wir sind süchtig danach. Aber für Japaner ist das wie für uns Brot. In dem kleinen Filmchen war es auch vorhin schon gestanden, dass immer noch etwa 200.000 Menschen in diesen Übergangssiedlungen leben. Und es ist genau das, was mich eigentlich auch interessiert. Ich war jetzt im Januar, war ich einen Monat dort, habe Menschen besucht in den Übergangssiedlungen. Ich gehe im August nochmal für 3 Monate auch nach Japan. Ich habe da so ein kleines Forschungsprojekt, wo ich schaue, wie geht es den Menschen, was macht es mit denen und was können wir natürlich auch als Kirche machen, um den Menschen in diesen Übergangssiedlungen, die echt im Leid drinstecken, um denen zu helfen. Und es war für mich echt auch spannend zu sehen, wie Menschen damit umgehen und was sie auch erleben dabei. Hier dieser Mann, mit dem ich da zusammensitze, eine ganze Stunde lang, die Geschichte, glaube ich, habe ich hier schon erzählt auch, ist der Mamoru. Und der Mamoru, der hat mir erzählt, wie er in einem 2-stöckigen Haus gewohnt hat. Er war früher Fischer, immer mit den Thunfischbooten raus gewesen. Und er hat schon einige Tsunamis erlebt. 1968 war schon mal eine, er hat schon erlebt, wie manches weggegangen ist. Als er das Erdbeben erlebt hat und dann die Sirene gehört, hat er sofort gewusst, ich muss weg hier, ich muss weg. Dann war er am 2-stöckigen Haus, ist schnell hoch, hat seinen Sohn auf die Schultern genommen, der hat eine Behinderung gehabt, der konnte selbst nicht laufen. Ist mit ihm runter, hat ihn runtergetragen, in ein kleines Auto reingesetzt, so 4 Panda, so ein kleines Rutscherle. Seine Frau kam noch und dann noch 3 Enkel, das Auto vollgepackt. Und dann hat er zu ihnen gesagt, so und jetzt fahrt, fahrt so schnell ihr könnt. Ich rette mich zu Fuß. Er hat gedacht, das ist die beste Lösung, um meine Familie zu retten. Und er heißt Mamoru. Mamoru heißt auf Deutsch bewahren. Und das hat er in der Stunde, wo ich mich mit ihm unterhalten habe, hat er immer wieder gesagt, ich heiße bewahren, ich heiße Mamoru. Und ich konnte meine Familie nicht bewahren. Er hat sich selber retten können, er ist hochgerannt auf den Berg und hat sie zugucken müssen, wie der Tsunami reinkam, das Haus mitgenommen hat und alles. Und dann hat er sich auf die Suche gemacht nach seiner Familie, nach seiner Frau, nach seinem Sohn und hat verschiedene Notunterkünfte abgeklappert, 3 Wochen lang ist er überall hingelaufen, konnte man ja nirgends irgendwie hinfahren, es war ja das totale Chaos. Nach 3 Wochen hat er das Auto gefunden, zerdrückt. Und jetzt macht sich der Mamoru Vorwürfe. Jetzt vermisst er natürlich seine Familie, seine Frau, seine Kinder und gleichzeitig macht er sich Vorwürfe, dass er nicht gesagt hat, komm, ich nehme meinen Sohn, der nicht laufen kann, auf die Schultern, trag den hoch, wir schaffen es zusammen, sondern hat, dass er es ins Auto gesetzt hat. Und solche Menschen begegnet man dort oben im Nordosten Japans ganz, ganz vielen. Viele Leute, die eine Geschichte mit sich rumtragen, die jetzt ein Erlebnis gehabt haben, wo sie nie mehr zurück können. Wenn man mit den Menschen zusammen ist, dann weiß man genau, die kommen nie mehr an den Punkt vom 10. März 2011, den Tag vor dem Erdbeben, Tag vor der Krise. Sondern es ist immer, es gibt eine Zeit davor und es gibt eine Zeit danach. Und es ist für mich echt ein Anliegen, auch als Christ zu sagen, wie können wir diesen Menschen helfen? Und dann kann ich nicht einfach nur kommen und sagen so, boah, da hast und jetzt Jesus und Bibel und die Leute bombardieren, sondern mit ganz viel Fingerspitzengefühl und Geduld, sich die Geschichten immer wieder auch anzuhören und mit den Menschen auch zu leiden. Das ist für mich ein großes Thema, was die Kirche dort in Japan jetzt auch lernen muss. Aber das sieht man jetzt da nicht so gut. Aber wenn man sich mit den Geschichten der Menschen auch auseinandersetzt, dann lernt man auch etwas für sein eigenes Leben. Deswegen, was ich von den Überlebenden der Tsunami gelernt habe, sind 3 Dinge, die ich von den Menschen dort in ihrem Leid gelernt habe, was sie erlebt haben und wie sie das erlebt haben. Eine Sache, die erste ist, sei vorbereitet auf das Leid. Hier, der Mann hier mit seiner Frau, der Koyama-san, so heißt er, Koyama ist ein nettes Wort, heißt kleiner Berg, also Herr Kleinberg, der hat 400 Menschen das Leben gerettet. Er ist Manager von einer Kaufhauskette, von einem speziellen Kaufhaus, also wie wenn halt Kaufhof oder so, war er Manager von dem ganzen Kaufhaus. Und er musste immer wieder diese Notübungen, diese Evakuierungsübungen mit seiner Angestellten machen. Und er hat immer gesagt, oh, die Angestellte, die hat es, verzeiht den Ausdruck, angekotzt. Die hatten keine Lust, immer wieder diese Evakuierungsübungen und wieder geübt und nochmal geübt. Die haben gesagt, was rum denn? Passiert doch gar nichts. Ist doch unnötig. Aber er hat immer wieder gesagt, nein, wir müssen üben. Wenn der Notfall passiert, müssen wir vorbereitet sein. Und dann hat er mir erzählt, als er gehört hat, das Erdbeben, auch er die Sirene gehört. Und dann hat er gesehen, wie manche der Angestellten sofort da waren und die haben gewusst, die haben sich total an diese Übung erinnert und haben total nach Plan gearbeitet und haben genau gewusst, was meine Aufgabe ist. Und er hat auch gewusst, was seine Aufgabe ist. Und dann hat er gesehen, wie Leute auf dem Parkplatz vom Kaufhaus, Kunden, da einfach rumstehen mit dem Handy. Handy war das Einzige, was noch funktioniert hat. Alles andere ist ja zusammengebrochen. Mit dem Handy rumgemacht haben. Und hat er genau gewusst, weil er das immer wieder eingeübt hat. Ich bin dafür verantwortlich, dass alle, die auf dem Parkplatz sind, auf die Berge gehen. Das hat er genau gewusst. Und dann ist er wie alles abgespult. Er ist auf den Parkplatz gegangen und hat gesagt, weg mit euch, geht hoch, haut ab. Und so hat er 400 Menschen das Leben gerettet, weil er genau gewusst hat, was er in der Krise zu tun hat. Weil er seinen Leuten, obwohl die vielleicht oft gesagt haben, oh, nicht schon wieder eine Übung, aber weil jeder wusste, was ist meine Aufgabe, was muss ich tun. Deshalb konnten alle, die in dem Kaufhaus waren, gerettet werden. Habe ich viel darüber nachgedacht, auch für mein eigenes Leben. Bin ich vorbereitet auf eine Krise? Ich gebe ehrlich zu, mir geht es jetzt recht gut. Wir hatten so eine Krise ein bisschen mit unseren Kindern, wie wird es jetzt werden und so. Und dann kam es, dass wir eben nicht mehr nach Japan gehen. Aber so im Großen und Ganzen, ich bin gesund. Also meines Wissens habe ich weder Krebs noch AIDS noch sowas. Meine Frau, wir haben eine schöne Ehe, Kinder sind auch quietschfidel. Keiner sitzen geblieben, yeah, das ist auch was. Also im Moment gerade keine Krise. Müssen wir mich schon fragen, warum soll ich eigentlich beten? Warum soll ich eigentlich Bibel lesen? Warum soll ich Gottesdienst gehen? Brauche ich doch im Moment alles gerade gar nicht. Ganz ehrlich, Manchmal kommen so Gedanken, selbst vom Hauptamtliche. Denkt man, oh, ich muss heute Morgen aufstehen, warum und Bibel lesen. Gibt es echt solche Situationen? Aber dann erinnere ich mich oft jetzt in letzter Zeit an diesen Kleinberg, an den Herrn Kleinberg, dass ich mir sage, und ich will vorbereitet sein. Mein Beten, mein Bibellesen hilft mir jetzt, dass wenn ich in Zeiten der Not, wenn eine Krise kommt, wenn es mich überwältigt, wenn ein Tsunami mir alles wegzieht, die Diagnose, Schucki, du hast Krebs, dass ich weiß, jetzt schon bin ich vorbereitet auf diese Zeit. Das wird noch schlimm genug dann, wenn eine Krise kommt. Und ich glaube, vor allem die älteren Menschen unter uns wissen, es gibt kein Leben ohne Krise. Das gibt's nicht. Es wird auch noch auf mich was zukommen. Aber ich will heute die Zeit nutzen und will vorbereitet sein. Deshalb, sei vorbereitet. Das können wir von den Koyamas lernen. Das Zweite, was wir von den Tsunami-Opfern lernen können, in der Krise, hab Freunde. Hab Beziehungen, die tragen. Hier, das ist ein Mann, Hatakeyama. Hatake heißt Garten, auch wieder Yama, das ist, wisst ihr jetzt mittlerweile, heißt Berg, also der Gartenberg. Japaner mögen solche Namen. Und er hat echt eine coole Geschichte. Er ist er ist Fischer, und Fischer, fürs Fischer ist nichts Wichtigeres als das Schiff. Also er hat gesagt, mein Schiff und dann meine Frau. Also da wisst ihr ein bisschen dieses Level. Das ist übrigens die Frau. Und das Schiff, weil er seine Frau auch so mag, hat er nach seiner Frau benannt. Also sehr romantisch, wie ihr merkt. Und er war während der Tsunami-Ware auf dem Schiff. Und es ist ja so, wenn die Schiffe sind, wenn man auf einem Schiff ist, dann wird erstmal die kleinen Schiffe, die werden aufs Land gespült, aber dann wieder rausgezogen. Die großen Schiffe bleiben auf dem Land, aber er war halt auf so einem kleinen Fischerkahn und wurde dann 3 Tage aufs Meer rausgespült. Und er hat gesagt, 3 Tage, das Einzige, was er hatte, waren 2 so Büchse Kaffee und ein paar Bombole. Hat er 3 Tage überlegt, er hat gesagt, ah, ich bin Fischer, ich bin tough, ich kann das, ich halte es durch. Nur, was dann war, er hat sich an Land gerettet, hat seine Frau gesucht, und dann hat er gesagt, dann bin ich abgehauen. Er hat nämlich eine Tochter in Tokio, und hat gesagt, die hat gesagt, komm, und dann bin ich 8 Monate weg von meinem Heimatort, wo das totale Chaos war. Und bin 8 Monate nach Tokio und habe es mir, auf gut Deutsch, so hat er es ausgedrückt, gut gehen lassen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, er hat sich gefühlt wie ein Fahnenflüchtiger. Seine Heimatstadt, es gibt hier sicher einige, die auch von Harthausen so richtig ursprünglich hier da sind, gell? Stellt euch vor, Harthausen liegt in Schutt und Asche und ihr sagt, tschüss, hab keinen Bock mehr, ich gehe. Und dann kommst du nach 8 Monaten wieder. Und so ging es ihm. Nach 8 Monaten kam er wieder und meine alten Freunde, bin ich jetzt ein Ausgestoßener, werden die mich noch mögen? Dann kommt er und sieht, wie sein Schiff vertaut war, es war geputzt, es war gepflegt, das stand da wie eine 1. Und er hat gesagt, ich bin dann bei meinem Schiff gestanden und habe geheult, auf Deutsch sagst du, wie ein Schlosshund. Weil meine Freunde zu mir gehalten haben. Obwohl ich, Yamada, so heißt die Stadt, obwohl ich Yamada weggeworfen habe und abgehauen bin. Aber als ich wiedergekommen bin, haben sich meine Freunde gefreut und haben mich aufgenommen, als ob nichts gewesen wäre, als ob ich immer da gewesen wäre. Und sie haben sich um mein Schiff die ganze Zeit gekümmert. Also für ein Deutsches wäre wie wenn die das Auto putzen würde die ganze Zeit, ne? Vor allem, wenn es ein Mercedes ist. Für ihn war das ganz klar, ich habe Freunde und die helfen mir in der Krise. Habe ich mich gefragt, habe ich Freunde, habe ich Menschen, die in der Krise, wenn es mir schlecht geht, zu mir stehen, die mich nicht alleine lassen. Auch das ist wieder was, da muss ich dran arbeiten, wenn ich nicht in der Krise bin, wenn es mir gut geht. Beziehungen in der Gemeinde, Beziehungen zu Menschen, die mir beistehen und für die ich auch ein Freund bin, für die ich auch einer bin, der andere durchträgt in der Krise. Die hat er mitgenommen. Die war dabei, die war die ganze Zeit dabei. Das dritte und letztes, haben festes Fundament. Die Japaner, die versuchen jetzt, wenn man da hochfährt, wie gesagt, ich war im Januar dort, das ist ein Bild vom Januar, die versuchen jetzt, die Städte, die da ausgelöscht wurden, wieder aufzubauen. Aber nicht, dass sie einfach sagen, so, jetzt machen wir alles platt und dann bauen wir die Stadt wieder auf, sondern, 5 Meter höher. Und zwar seht ihr das hier ein bisschen, die füllen das jetzt wieder auf, 5 Meter höher, mit ganz normaler Erde und bauen 5 Meter höher die Stadt wieder neu auf. Ich habe für mich gefragt, ganz ehrlich, ob das gut geht. Weiß ich nicht, bin jetzt nicht so der Landschaftsarchitekt, aber wenn da ein Tsunami kommt, der spült doch das alles weg. Und als ich das Bild gesehen habe, kam mir eine Geschichte in der Bibel in den Sinn. Manche nicken jetzt schon, wissen wahrscheinlich auch, was jetzt kommt. Jesus sagt mal ein Gleichnis. Er sagt, Menschen, die hören, was ich sage, aber sagen, interessiert mich nicht. Die sind wie ein Mann, der sein Haus auf Sand baut. Es regnet, ein Sturm kommt, vielleicht ein Tsunami kommt, eine Krise kommt und reißt dir alles weg, alles fällt zusammen, weil du kein gescheites Fundament hast. Menschen, die aber hören, was Jesus sagt und das auch tun, das umsetzen in ihrem Leben, das ernst nehmen, die sind wie jemand, der auf was baut? Auf ein Fels, auf ein festes Fundament. Die kommen auch in die Krise, da kommt auch ein Tsunami, da kommt auch Regen und Sturm und alles und das Ganze geht unter? Nee, eben nicht. Die gleiche Situation, aber der Unterschied macht das Fundament aus. Der Tsunami kommt, die Krise in deinem Leben, vielleicht die schlechte Diagnose, die Arbeitslosigkeit, mag eine Scheidung sein, dass Kinder krank sind, ihr wisst, was da alles passieren kann in so einem Leben. Aber du hast ein Fundament. Dieses Fundament hat einen Namen. Jesus Christus. Und das ist das, was ich für mein Leben gesagt habe. Die ganze Begegnung mit den Menschen dort oben, auch im Nordosten Japans, wo ich gemerkt habe, wenn du ein Fundament hast in deinem Leben, das wirklich hält, dann kannst du in der Krise bestehen, dann gehst du in der Krise auch nicht unter. Und das ist das, was ich für mich da auch mitnehme, wo ich für mich persönlich sage, ich will jetzt in Zeiten, wo es mir auch gut geht, will ich mich ganz fest an Jesus klammern, weil ich weiß, er trägt mich auch durch, wenn Dinge in meinem Leben kommen, die mir auf gut Deutsch der Boden unter den Füßen wegziehen. Es ist interessant, wenn man dann so rumfährt, es gibt manches, wo man sich auch wundert. Hier in diesem Gebiet, da stand ein ganzer Baum voll mit ein ganzer Wald mit Kiefern. Und da ging der Tsunami durch und hat den ganzen Wald mitgenommen. Und ein Baum blieb stehen. Kein Mensch weiß warum. Kein Mensch weiß warum. Aber sie haben diesem Baum einen Namen gegeben, nämlich die Kiefer der Hoffnung. Für mich ist meine Kiefer der Hoffnung oder mein Grund der Hoffnung, mein Fundament der Hoffnung, das, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, Kreuz und Auferstehung von Jesus. Dass ich weiß, selbst wenn die schlimmste Krise meines Lebens kommt und die kommt, der Tod kommt, weiß ich, Jesus ist diesen Weg schon gegangen für mich und er hat diese Sackgasse durchbrochen. Er ist auferstanden und er hat jedem, der an ihn glaubt, versprochen, auch du wirst auferstehen, weil ich auferstanden bin. Ich möchte jeden einladen, wenn du das für dein Leben noch nicht weißt, dann warte nicht, bis eine Krise kommt oder bis du dem Tod wirklich in die Augen schaust. Mach dein Leben dann an Jesus heute fest und sag, jawohl, zu diesem Auferstandenen, zu dem, der Menschen in Krise beisteht, zu dem will ich gehören. Die Japaner, vor allem die Christen oben im Krisengebiet, die haben diese Hoffnung dadurch ausgedrückt, dass sie auf den Ruinen auf dem Fundament, wo alles weggewischt wurde, ein Kreuz hingestellt haben. Wir haben immer als Kirche sofort, haben sie sich auf die Suche gemacht, wo ist das Kreuz? Und das haben sie hingestellt und haben gesagt, das ist unsere Hoffnung. Und genau das ist meine Hoffnung. Das teile ich mit meinen japanischen Geschwistern, zu sagen, jawohl, das, was Jesus für mich getan hat, das wird mich durchtragen, sogar durch die größte Krise, sogar durch den Tod. Wir sind dann da oben gefahren und es war schon auch bewegend. Auf einmal hat einer der Missionare hat geschrien, stopp, stehen bleiben. Und wir sind dann stehen geblieben und wie über wirklich all dem Schutt und all der Asche haben wir auf einmal einen Regenbogen gesehen. Und Christen unter uns, die wissen, der Regenbogen, das ist das Symbol, dass Gott diese Welt noch nicht aufgegeben hat. Bei der ersten großen Flut, beim Noah, hat Gott einen Regenbogen am Schluss hingesetzt und hat gesagt, ich habe diese Welt noch nicht aufgegeben. Das ist kein Regenbogen, so für die Physiker unter uns. Das ist so eine Staubspiegelung und alles. Für mich ist es ein Regenbogen. Für mich hat Gott da direkt zu mir gesprochen. Und er hat zu mir gesagt, da in dieser frustrierten Depression, wo wir auch waren, wenn man da rumfährt, ich habe heute noch den Geruch in der Nase, das macht einen fertig. Und dann aber dieser Regenbogen und dieser Satz, der mir durch den Kopf ging, Gott hat Japan nicht aufgegeben. Und wenn du dich in einer Krise befindest, dann nimm das für dich persönlich. Dieser Regenbogen sagt auch, Gott hat dich nicht aufgegeben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ganz kurz hier meine Familie. Wie gesagt, wir bleiben jetzt vorerst mal in Deutschland. Ich werde in Liebenzell mit den Studierenden Praxis- und Praktikantenbegleitung machen. Und so Gott will und wir leben, wenn unsere Kinder uns nicht mehr brauchen, dann gehen meine Frau und ich, wollen wir nochmal auch in die Mission nochmal rausgehen. Wann das sein wird, das überlassen wir jetzt mal Gott. Aber wir haben gesagt, und das sage ich auch immer den Studierenden in Liebenzell, entweder du bist Missionar in Deutschland und dann bist du überall auf der ganzen Welt oder du bist nicht. Und ich will auch jetzt in Deutschland einfach als Missionar unterwegs sein mit den Studierenden und mit überall, wo Gott uns Möglichkeiten gibt. Nebenbei, eben ich gehe nochmal 3 Monate hoch nach Japan, im August bis Ende Oktober, um nochmal auch die Tsunami-Betroffenen zu besuchen, da nochmal Interviews zu führen, die ich dann vielleicht, so Gott will und ich lebe, für eine Dissertation dann auch nochmal brauche. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich. Ich glaube, ich bleibe zum Abendessen da. Es sei denn, ihr schmeißt mich raus, dann werde ich das auch verstehen. Und ansonsten freue ich mich,